This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportpodcast.de.
Am Wochenende ist die neue GFL-Saison dann mal so richtig gestartet. Eine Woche nach dem Opener, in dem die Unicorns aus Schwäbisch Hall ja die Marburger vermöbelt hatten, griffen nun am 1. Mai-Wochenende auch die anderen Teams, zumindest das Gros der anderen Teams, ins Geschehen ein. Und wir blicken zurück hier auf meinsportpodcast.de, natürlich mit dem Experten von GFL Radio und TV, mit Nicola Martin. Hallo Nicola.
Hallo.
Ja, dann lass uns mal drauf gucken. Besonders interessant am Wochenende natürlich im Norden. Erstmal die Partie zwischen den Potsdam Royals und den Hildesheim Invaders. Das war in den Vorberichten auch immer als so sehr interessantes und wichtiges Spiel ausgewiesen worden. Zwei Teams, die ja zumindest für die Playoff-Teilnahme als Geheimfavoriten gehandelt wurden und auch werden und die sich ja auch ziemlich verstärkt hatten. Potsdam mit Spielern, die ja zum Teil knapp an einer NFL-Karriere nur vorbeigeschlittert sind, und bei Hildesheim, da hatte sich ja Ende letzten Jahres schon die Personalie Casey Theriault dann wieder verfestigt. Der Mann wurde zurückgeholt in die GFL und damals hat er schon angekündigt, er will das Team führen und gewinnen. Jetzt hat er zum Start mit seiner Mannschaft, mit den Hildesheimern, 50-28 in Potsdam gewonnen. Welchen Anteil hatte er denn daran?
25 von 41 Pässen für 475 Yards, 5 Touchdowns und eine Interception, die wollen wir nicht vergessen. 11 Läufe für 97 Yards und ein Touchdown. Casey Theriault, erstes Spiel direkt mal für 572 Yards Offense gesorgt. Damit bester Passer der GFL in dieser Woche, bester Rusher der GFL in dieser Woche. Casey Theriault means business. Ja, der ist nicht zum Spaß nach Hildesheim gegangen. Das war meine deutliche Ansage an die kollektiv versammelte GFL Nord und später dann Süd, aber das erst ab September. Hallo Leute, ich bin wieder da. Viel Spaß.
Ja, da hat er wirklich eine Visitenkarte schon mal wieder abgegeben. Er hat der große Faust, oder das große Faustpfand natürlich der Hildesheimer. Ja, kann er das so durchziehen? Was glaubst du?
Von dem, was man so hört und so wie die Orga der Hildesheimer kennen, ist es wahrscheinlich so etwas, was man in der NBA vergleichen kann mit einem Team, bei dem LeBron James ist. Sprich, es läuft vieles dann über LeBron. Das heißt, das Recruiting und so weiter und so fort. Und ich denke mal, er wird auch in der Offense des Öfteren entweder die eigenen Plays callen oder an der Anspiellinie audiblen. Casey Theriault ist der Superstar. Casey Theriault ist der General. Casey Theriault wird den Laden da führen und zusammenhalten. Also das wird spannend. Spannend wird es halt, wenn es irgendwann mal vielleicht ein bisschen besser in den Griff bekommt als die Potsdamer. Da muss man schon sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, dass die insgesamt für 650 Yards an Offense überfahren wurden. Spannend wird es also, wenn das mal einer tatsächlich vielleicht mal etwas besser in den Griff kriegt. Aber ich sag mal so, Casey Theriault, wir gucken in die Vergangenheit und erinnern uns, da hatten alle Schwierigkeiten, ihn zu verteidigen, außer Braunschweig. Das hatte aber einen ganz besonderen Grund, bei denen hat er gespielt. Deshalb ganz groß den 22. Juni in den Kalender schreiben. Da kehrt Casey nämlich ins Stadion an der Hamburger Straße zurück. Das wird ein besonderer emotionaler Moment, weil das Braunschweiger Publikum ist meistens dankbar und bei Casey ganz besonders. Und B, das wird dann auch mal eine ganz große Probe für die Lions, die dann zum ersten Mal gegen ihre eigene Waffe spielen und unter Umständen durch ihre eigene Waffe geschlagen werden.
Also endlich mal Konkurrenz für die Lions im Norden. Und wenn man jetzt bei den Potsdamern mal guckt, was bedeutet diese Niederlage jetzt im ersten Spiel für die Saisonambitionen der Potsdamer? Kann man da schon was ablesen? Ich hatte ja gesagt, die haben sich auch nicht gerade unwesentlich verstärkt.
Nee, haben sie nicht. Und aber sie haben jetzt 22 Punkte Rückstand. Das Rückspiel ist das Spiel am letzten Spieltag. Das heißt, erstmal passiert zwischen den beiden nichts mehr. Bei den Potsdamern gibt es wohl Probleme auf der Quarterback-Position. Der eigentlich angedachte Quarterback war jetzt für den NFL-Tryout drüben und erstmal nicht mehr verfügbar. Überhaupt kam der schon sehr spät. Also müssen wir mal gucken, wie das auf der Quarterback-Position da weitergeht. Allgemein gilt, dieses Team ist top besetzt. Natürlich, wenn du in der Offense improvisieren musst, ist das so eine Sache. Auch 50 Punkte abgeben, ich meine, selbst wenn du einen Quarterback gehabt hättest, der hier vielleicht eingespielter gewesen wäre als Paul Zimmermann, der vielleicht ein bisschen reingerutscht ist, der hätte, um dieses Spiel zu gewinnen, auch erstmal gepflegt, 51 Punkte machen müssen. Also dass wir hätten da schon so ein Spiel sehen können mit einem eingespielten Quarterback, Marke Rams Chiefs da in der NFL letztes Jahr. Und wir haben ja über 1000 Yards an kombinierte Offense. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht dafür, dass die Backups waren. Nichtsdestotrotz, ein echter Quarterback wird es sein müssen, beziehungsweise ein amerikanischer Quarterback, um die Ansprüche zu erfüllen. Paul Zimmermann ist halt noch nicht auf dem Level. Deshalb sind wir gespannt, was das wird und schauen mal, wie sich die Teams dann weiterentwickeln. Es ist halt so ein bisschen immer so ein bisschen schwierig in der ersten Woche, geht ja in der NFL auch, da groß Tendenzen rauszulesen, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Ja, die Defenses waren ein bisschen überfordert, aber du spielst halt in der Preseason auch nicht das, was du in dem Pflichtspiel spielst. Das heißt, was man vielleicht auf Tape gesehen hat vom Gegner, entspricht nicht immer dem, was man dann tatsächlich serviert bekommen hat. Ich würde immer 2-3 Wochen abwarten, um zu schauen, wo es dann wirklich dauernd krankt. Erstmal kann man sagen, die beiden haben relativ gut funktionierende Offenses, beide haben verbesserungswürdige Defenses und beide hatten halt viele Strafen in dem Spiel, was ja bei dem ersten Pflichtspiel auch nicht verwunderlich ist. Aber da sind zwei sehr gute Teams. Aber da jetzt zu sagen, Potsdam ist da nur die Nummer 3 im Norden oder sonst was, ist noch ein bisschen verfrüht. Wir müssen halt sehen, und das macht den Norden so spannend, wie halt diese Teams alle gegeneinander spielen, außer Kiel und Düsseldorf, weil also die Prognose ist, wir haben sehr, sehr gute Teams mit Playoff-Kaliber und es werden nur 4 in die Playoffs schaffen. Und dann müssen wir mal gucken, wer die 2 sind, die raus sind und wie weit entfernt der 4. zum Beispiel vom 1. ist. Die letzten Jahre war es relativ weit entfernt. Dieses Jahr könnte es unter Umständen tatsächlich eine Tiebreaker-Geschichte sein oder einzig Unterschied sein, wenn die sich alle gegenseitig permanent schlagen.
Aktuell also Hildesheim nach dem ersten Spieltag dann erstmal auf Platz 2. Für die Tabellenführung hat es trotz des 50-28 nicht ganz gereicht, weil die Dresden Monarchs nämlich mit 49-13 gegen die Düsseldorfer Panther gewonnen haben. Klarer Sieg, aber da hat man auch schon gesehen, da ist auch noch Luft nach oben für Dresden.
Das ist noch so flach oben und man sieht, wie schwer die Saison wahrscheinlich für Düsseldorf sein wird. Ein bisschen erschüttert hat mich die Aussage des Düsseldorfer Präsidenten auf so einem Interview vor dem Spiel an der Bühne oben im Stadion, wo er dann sagt, ja, Köln hat uns 7 oder 8 Spieler rekrutiert und immer spricht man mich darauf an, wieso sind die denn weg? So nach dem Motto, wieso fragt denn keiner, wieso Köln so viele Spieler braucht? Ich meine halt, ja, Köln braucht so viele Spieler, weil Köln will in die Playoffs und sondern die Saison ist lang, da braucht man halt eine entsprechende Spielerdecke. Und anscheinend fanden die Spieler in Köln attraktiver als Düsseldorf. Wenn es sich jetzt so in der Einstellung in die Saison geht, muss man schon ein bisschen sich hinterfragen, was da los ist. Düsseldorf aufgestiegen und dann ging der große Exodus los. Selten. Normalerweise kennen wir es andersrum. Nach dem Abstieg bricht alles zusammen, aber beim Abstieg der Düsseldorfer 2016, da blieb das Team größtenteils zusammen. Also das dürfen wir gucken und Dresden müssen wir echt warten, weil die spielen jetzt erst gegen Düsseldorf und nächste Woche in Kiel. Das sind so die beiden Kandidaten, die alle auf Platz 7, 8 sehen. Was das wirklich taugt in Dresden, das sehen wir dann im Duell mit den größeren Teams. Und es gibt den einen oder anderen, der sagt, Dresden vielleicht nicht so den Schritt nach vorn gemacht, den andere gemacht haben, weil sie halt zum Beispiel Mitchell Page verloren haben, den Star Receiver vom letzten Jahr, können die Nachfolger da in die Fußstapfen treten. Wird spannend zu sehen sein, aber dass Dresden Düsseldorf haushoch schlägt, war klar, wobei das erste Quarter 21-10 vielleicht sogar enger war, als es viele erwartet haben.
Und eng war es auch im Duell zwischen dem Top-Favoriten, den New Yorker Lions Braunschweig und den Cologne Crocodiles, zumindest am Anfang bis zur Halbzeit. Eine ganz enge Kiste. Da lagen die Kölner nur 6-7 knapp zurück, also konnten sich da durchaus behaupten, aber dann haben sie dann doch noch ernst gemacht, die Braunschweiger, 23-6 am Ende gewonnen. Wie kamen diese zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten zustande?
Jetzt, wobei das 23-6 und das ist ein geblockter Punt dabei in der zweiten Halbzeit, ne? Also der dann zum Touchdown geht, das sind schon mal 7 geschenkte Punkte, wo sich die Offense nicht allzu sehr anstrengen musste und kurz darauf dann nochmal ein kurzer Drive weil ein Turnover passiert ist, nochmal ein kurzer Drive und dann reicht das für 2 schnelle Touchdowns und Braunschweig siegt, ohne wirklich groß zu überzeugen. Also, war ein Onside-Kick, kein Turnover, okay. Aber das war halt so ein 1-Minute Blitzmoment, das reicht halt für ein 23-6. Köln verbessert. Letztes Jahr wurden sie noch überfahren von den Braunschweigern. Dieses Jahr haben sie echt mitgehalten. Es sind dann halt die kleinen Fehler, die einen umbringen. Das wird halt Köln als Team vielleicht noch lernen müssen. Ja, also zwei Fails in den Special Teams kurz nacheinander, geblockter Punt und dann der Onside-Kick, Lernkurve, junges Team. Aber sie sind näher dran und wenn sie die Fehler abstellen, nächste Woche gibt es gleich das Rückspiel. Warum nicht? Also Die Frage, die jetzt dann folgen würde, wäre, ist jetzt Braunschweig schlechter geworden, ist Köln besser geworden? Das ist wieder der Punkt, wir müssen abwarten, was bei diesen ganzen Duellen untereinander passiert, weil wie gesagt, wir haben 6 Playoff-Kandidaten im Norden und eine vorherige Einschätzung ist echt schwierig, weil dafür es halt teilweise zu viele Änderungen gab. Brandon Cornett auf der Quarterback-Position war vor 2 Jahren in Dresden, jetzt spielt er in Braunschweig, muss ins System reinfinden, da gab es aber Änderungen in der O-Line, dafür haben sich andere in der D-Line verstärkt, es verschieben sich halt so viele Sachen, dass es schwer ist, am Anfang zu sagen, wo genau die Reise hingeht. 23-6 ist, sagen wir so, für Braunschweiger Ansprüche ein bisschen knapp, aber vielleicht ist das Braunschweig 2019 und müssen uns dran gewöhnen. Ich glaube, gerade in Braunschweig wäre da keiner traurig drüber, weil wenn man quasi das ganze Jahr fighten muss, dann ist man natürlich in den Playoffs auch ganz anders eingestellt, als wenn quasi es 3 Spiele gibt, die gut sind und der Rest ist halt entspanntes 40-6 Nasebohren mit ganz vielen Fehlern, aber die Spieler dann zum Coach sagen, Coach, was willst du eigentlich? War 40-6.
Also endlich mal vielleicht gefordert in diesem Jahr die New Yorker Lions Braunschweig aktuell auf Platz 3 in der Nord-Bundesliga bzw. in der GFL-Gruppe Nord. Die Kiel Baltic Hurricanes, die greifen erst nächste Woche ein, Nicola hat es gesagt, dann zu Hause gegen die Dresden Monarchs und die Berlin Rebels, die hatten auch spielfrei an diesem Wochenende.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Gucken wir mal in den Süden. Auch da stand eine richtungsweisende Partie mit Blick auf die Kräfteverhältnisse auf dem Programm und im Mittelpunkt des Interesses. Frankfurt, Vorjahreszweiter, Vizemeister, empfing die Allgäu Comets, den dritten des Südens im Vorjahr. Und wenn wir bei den Frankfurtern mal in die Offseason zurückgucken, das war ja nicht so einfach bei denen. Da lief ja zwar in der letzten Saison sportlich alles gut, nur finanziell, da hatten sie ja diverse Probleme und lange schwebte ja auch das Damoklesschwert der Insolvenz über ihn. Also das ist erst Ende oder im März abgewendet worden, als die Gläubiger dann einem Insolvenzplan zugestimmt haben. Ist jetzt mit diesem Sieg, mit diesem 20-0 Sieg zum Start gegen die Allgäu Comets dann alles wieder im Rhein?
Ah, sportlich hat man sich ja nie die großen Sorgen gemacht, wenn man ganz ehrlich ist. Also jetzt, auch wenn jetzt vielleicht die Creme de la Creme der Spieler jetzt weg sind, aber nicht aus finanziellen Gründen, sondern einfach, weil sie ihre Karrieren beendet haben. Und Frankfurt hier und da vielleicht ein bisschen umdisponieren muss. Um Sportliche hat man sich nie Gedanken gemacht, weil die Coaches in Frankfurt gehören zu den Besten in der Liga. Und von daher braucht man sich keine Gedanken machen. Dass natürlich ein bisschen Ruhe in den ganzen Laden einkehrt und dass man sich jetzt vielleicht mehr auf das konzentrieren kann, was man eigentlich machen will, nämlich Football in Frankfurt wieder populär machen, 10 Jahre nach der Galaxy oder 12 Jahre inzwischen nach der Galaxy. Das ist jetzt so quasi die große Aufgabe, das auf gesunde und solide Beine zu stellen, immer mit der Vorgabe, dass man halt größere Stadionkosten hat als ein Großteil des Rests der Liga, weil halt der FSV selber, der FSV Frankfurt, wie wir alle wissen, selber nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Von daher, ja, das hat lang gedauert bei Frankfurt, dem einen oder anderen zu lange, aber jetzt ist die Spielgenehmigung da. Sportlich hat man gesehen, ja, also die Defense ist weiterhin eine Bank, die Front 7 ist dominant wie eh und je. Das Defensive Backfield hat sich ein bisschen verschlechtert, aber das wurde jetzt von Allgäu nicht getestet. Die O-Line, da hatte man dran gearbeitet, hat trotzdem 4 Sacks abgegeben. Das ist ein bisschen viel und auch die ein oder andere Strafe zu viel. Da muss ich aber nicht ansatzweise so schlimm wie letztes Jahr beim ersten Spiel in München. Also die Strafen wurden halbiert. Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Nichtsdestotrotz, die O-Line bleibt eine Baustelle und man wird dann sehen müssen, was da genau passiert. Aber Allgäu und Comets-Fans mögen jetzt bitte weghören, weil angeblich ist es so schlimm, wie wir über die Comets am Sonntag gesprochen haben mit Andreas Renner im Stream. Allgäu, da muss jetzt was passieren. Also wir haben schlimm drüber gesprochen, weil es halt schlimm anzusehen war. Das hat ja meistens einen Grund. Der Kommentator haut ja nicht einfach grundlos auf irgendwas drauf. Und wir haben für unsere Verhältnisse eigentlich auch gar nicht so drauf gehauen dafür, dass es halt eine Nullleistung war. Ja, also Calvin Stitt, der junge englische Quarterback, der bekommt halt einen Pass weg, weil die Defense denkt, er will laufen. Und dann haben sie hinten einen vergessen bei Frankfurt. Das waren dann 35 Yards. Das war ein Pass. Die Gesamtbilanz des Tages, inklusive dieser 35 Yards, 7 von 22 für 53 Yards und einen Pick. Das heißt, die 21 anderen Pässe, da kamen 6 von an und das waren 18 Yards Raumgewinne. Im Laufspiel 24 Läufe für 35 Yards, sowohl Lennis McFerrin als die Läufe des Quarterbacks, als auch die von Jordan Paul. Keine Chance, da irgendwo hinzukommen. Das heißt, offensemäßig eine absolute Katastrophe. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Defense ist halt nicht so untergegangen wie letztes Jahr. Gegen die Frankfurter, als man zu Hause ein entspanntes 7-66 kassiert hat. Das Ding ist halt, die Defense mag ja ein Tick besser sein, die Offense ist aber so dermaßen inexistent, dass man sich da ganz große Sorgen machen muss. Nach dem Spiel hat mir der Headcoach Jeff Skern gesagt, dass Calvin Stitt wohl out for season ist mit einer Fußverletzung, deshalb muss man sich eh jetzt nach Ersatz umschauen. Wir sind gespannt. So wie sie sich hier präsentiert haben, Allgäu nicht ansatzweise ein Kandidat für die Playoffs, sondern mit ganz starkem Blick in den Rückspiegel und hoffen und bangen, dass es dann nicht ein Lokalderby gegen Ravensburg wird im September.
Und es gab noch ein 0-0 an diesem Spieltag dann in der GFL Süd, nämlich den 24-0 Auswärtssieg der Schwäbisch Haller des Meisters, also in Ingolstadt. Und die Schwäbisch Haller, die hatten ja schon zum Start in die Saison beim Season Opener 52-9 gegen die Marburg Mercenaries gewonnen. Und jetzt gewannen sie in Ingolstadt nicht nur bei schlechtem Wetter, sondern auch ohne ihren Starting Running Back. Also momentan hält die auch mal wieder nichts auf.
Ja, und sie gewinnen ja trotzdem. Also es ist nicht zwingend schön anzusehen, zumindest für aller Verhältnisse. Die Defense lässt halt nichts zu. Die Offense macht 24 Punkte, dazu noch 2 Turnover. Also in der Red Zone, da wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Im Endeffekt 24-0. Jeder Coach würde dann sagen, a win is a win. Sie hatten heilen Respekt vor Ingolstadt vor dem Spiel, weil die sich halt so kräftig verstärkt haben in der Offseason. Jetzt kommen sie mit dem 24-0 wieder zurück. Ich denke mal, Jordan Newman wird zufrieden sein und dann am Rest arbeiten. Aber die wichtigen Spiele für Schwäbisch Hall kommen ja noch, unter anderem dann halt die gegen Frankfurt. Aber das war jetzt so, die weiterhin übrigens die Unbeaten-Streak aufrechterhalten. Also man ist unbesiegt seit 36 Spielen. Rekord ist der THW Kiel mit 40. Den will man knacken. Schauen wir mal.
Also da ist eine Aufgabe gestellt. Nur noch 4 Spiele, dann hat man diesen Rekord zumindest eingestellt. Solche Rekordzahlen sind natürlich nichts, wo sich die Marburger mit beschäftigen. Die müssen da eher in die andere Richtung gucken. Die haben in dieser Saison nämlich schon die 2. Niederlage kassiert an diesem Wochenende. 21-30 gegen Stuttgart nach der Klatsche im Season Opener.
Ja, wir müssten nachfragen, wo der deutsche Rekord im sich selbst in den Fuß schießen ist. Da hat Marburg nämlich durchaus Chancen. Das ist frustrierend, wenn man sich das anschaut. Also ich war bei beiden Spielen im Stadion, ich habe bei beiden Spielen danach mit dem Headcoach gesprochen, der Heffron, der schüttelt dann einfach nur noch den Kopf. Missed Chances, Missed Opportunities, Missed Tackles, Missed Everything. Das ist traurig. Das Schlimme ist, sie haben den Ball bewegt. Ja, also ich meine, wir sagen das jetzt hier so und kichern ein bisschen. Aber sie haben den Ball bewegt und also so oft wie die in der Red Zone standen und nicht draus gemacht haben, war schon ein bisschen erschütternd. Am Ende ist es ein 30-21 und die Offense der Marburger hat den Ball immer wieder schön übers Feld bewegt. Dann haben sie mal einen Field-Goal verschossen, einen vierten Versuch nicht ausgespielt, einen vierten Versuch nicht konvertiert, irgendwie Turnover produziert und jedes Mal bekam Stuttgart den Ball und hat dann wieder Punkte draus gemacht oder das Ding so wieder weggepantet, dass Marburg wieder in der 1:25 stand. Muss total frustrierend gewesen sein. Die Offense-Line der Marburger, eine ganz große Baustelle, schon seit Jahren, dieses Jahr vielleicht noch mehr denn je. Das heißt, Jacob Sullivan, der Quarterback, ist ordentlich auf der Flucht, sowas wie eine saubere Pocket. Bisher schwierig. Jetzt kam ihnen entgegen, dass Stuttgart ein bisschen lahm reagiert hat auf einen speziellen Spielzug, der der Marburger, nämlich wo sie den Screen antäuschen und der Quarterback durch die Mitte läuft. Das konnte Marburg, glaube ich, ganze 10 Mal machen, ohne dass Stuttgart irgendwie interessiert hätte, das zu stoppen. Wird vielleicht die nächsten Wochen ein bisschen schwieriger bei Marburg. Aber ja, das war jetzt halt ein zweites Spiel zum Vergessen bei Marburg gegen ein Team, das sich deutlich gebessert hat. Also Stuttgart letztes Jahr in der Relegation, wo uns aber alle Gegner, wenn wir mit denen gesprochen haben, gesagt haben, das ist ein gutes Team, die sind gut gecoacht, die sind gut vorbereitet, da wächst was, das wird schon. Dann sind sie in der Relegation, haben die ja souverän gewonnen. Jetzt hat er halt Jermaine Green und sein Staff eine komplette Off-Season-Zeit, dieses Team vorzubereiten. Wir haben vor dem Spiel mit ihm gesprochen und er sagte, ja, das ist physischer, wir sind weiter, ja, wir im System drin. Der Quarterback trifft jetzt bessere Entscheidungen, hat eine viel bessere Übersicht und Michael Jubeck hat wirklich sensationelle Pässe geworfen in diesem Spiel. Das heißt, Stuttgart ist ein Team, mit dem man rechnen muss. Stuttgart, ein Dark Horse, wie man es im Englischen so schön sagt, und ein Team, das auch viele viel weiter oben sehen als Platz 8. Also an 1-2, Schwäbisch Hall und Frankfurt werden sie nicht rankommen. Aber danach, ganz ehrlich, warum nicht? Also ich denke, Stuttgart, auch wenn man es jetzt natürlich nach einem Spiel nicht sagen wird, ist ein Team, das, wenn es so zusammen läuft, ja, und die Fehler sich in Grenzen halten. Sie haben in der zweiten Halbzeit auch ein paar Fehler gemacht. Ich glaube, das ist ein Team, da ist mehr drin. Viel mehr als Platz 8 und unter Umständen Angriff auf Platz 4.
Und auf Platz 4 und Platz 5 momentan im Süden stehen die Kirchdorf Wildcats und die Munich Cowboys. Die trennten sich 27-27. Klingt nach einem Spiel auf Augenhöhe.
Ja, letztes Jahr war es das auch. Allerdings bei 14-13 eher Not gegen Elend. Zu dem Zeitpunkt. Dieses Jahr, ich war überrascht, als ich dann gesehen habe, Kirchdorf 360 Yards an Offense fast, München 530. Also Kirchdorf war jetzt ja ein Team mit herausragender Defense und unterdurchschnittlich schlechter Offense, weil die Quarterback-Probleme hatten. Dieses Jahr war ich überrascht, dass sie dann 500 Yards in München abgegeben haben. Da wird sich was tun müssen. Der Quarterback der Münchner, Brady Bowles, Quarterback, der Bruder von Blake Bowles, der vor 4 Jahren in München und vor 3 Jahren in Kiel gespielt hat, hat sich gut eingelebt in München. 29 von 43, 455 Yards, 4 Touchdowns, 1 Interception. Zachary, der Wide Receiver, der Münchner, ist der Leading Receiver in dieser Woche. 17 Pässe gefangen für 234 Yards, 3 Touchdowns. Das ist natürlich frustrierend für den Mitspieler Kai Silbermann, der vielleicht auch einen Shot gehabt hätte, aber halt nur 9 Pässe für 173 Yards und einen Touchdown gefangen hat. Also wenn das Passspiel weiterhin so gut funktioniert, dann herzlichen Glückwunsch München. Laufspiel bestand nur aus Läufen von Bowles, Running Backs gar nicht. Da müssen wir mal gucken, ob das jetzt in diesem Spiel war, weil sie die Möglichkeiten gesehen haben oder ob sie tatsächlich Probleme auf der Running-Back-Position haben, weil ich glaube nicht, dass das etwas ist, was dann durchgehend funktioniert, aber trotzdem guter Einstand von Bowles und auch guter Einstand von Colster, dem Quarterback der Kirchdorf Wildcats. 27 Punkte jeder, das wird spannend, wie gesagt, wir haben, also da, wo wir im Norden halt Platz 1 bis 6 haben, die spannend sind, wird es auch im Süden Platz 3 bis 8 spannend, weil auch wenn die alle einen Schritt hinter Halle und Frankfurt sind, die sind, glaube ich, alle auf Augenhöhe, denke ich mal. Von daher wird es spannend zu sehen sein, die Duelle untereinander, da werden Kleinigkeiten entscheiden. Und so ein Unentschieden kannst du jetzt werten, Punktgewinn, Punktverlust. Ich denke mal, fürs Heimteam ist ein Punktverlust, fürs Auswärtsteam ein Punktgewinn. Das sind halt die Punkte, die am Ende wehtun können in der Endabrechnung.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Soweit die Lage in der GFL 1. Gucken wir mal in die GFL 2 und schauen mal in den Norden. Da wird es da auch so spannend. Also aktuell ist ja noch nicht viel passiert, aber eine kleine Tendenz zumindest in Hannover und in Troisdorf abzulesen. Beide nämlich jetzt nach 2 Spielen schon mit 0-4 Punkten, also 2 Niederlagen. Troisdorf trostlos?
Naja, man darf nicht vergessen, das sind halt die beiden Aufsteiger und der Schritt von der dritten in die zweite Liga ist schon übel. Hm. Es geht aber, die Spiele, die sie hatten, also Troisdorf in Langfeld nicht allzu hoch verloren, 24-12 ist okay fürs erste Spiel. Dann haben sie zu Hause Rostock gehabt und Rostock ist einer der Aufstiegsfavoriten und das haben sie 20-30 verloren. Also, sie gehen ja nicht unter. Sie haben zwei Spiele verloren, aber sie gehen nicht unter, werden halt schauen müssen, dass sie halt Spiele gegen Solingen, Lübeck, Hamburg und das Rückspiel Langenfeld. Das sind so vielleicht die Spiele, die sie anpeilen müssen zu gewinnen. Und natürlich Hannover. Und bei den Spartans gilt, ja, 14-12 zu Hause verloren, auswärts verloren gegen Solingen. Solingen letztes Jahr Platz 2 oder 3 in der Liga. Das ist okay. Solingen, die dann letzte Woche in Lübeck verloren haben. Lübeck, die normalerweise so gar nicht gut in die Saison kommen. Aber ja, wie gesagt, für Aufsteiger ist es schwer. Hannover hat dann die Woche drauf nach dem Spiel in Solingen bei Elmshorn gespielt. Elmshorn ist der andere Aufstiegsfavorit. 31-13 verloren. Das haben wir auch schon mal schlimmer gesehen von Aufstiegsfavorit gegen Aufsteiger. Von daher, der Spielplan kam ihnen auch nicht entgegen, muss man zugeben. Wenn es im zweiten Spieltag direkt gegen Aufstiegsfavoriten geht, würde ich mal noch ein bisschen geduldig bleiben. Also mal schauen, was da noch so geht.
Dann gucken wir nochmal in die Gruppe Süd, wo solche Tendenzen auch noch gar nicht zu sehen sind, weil da die Mannschaften mal gerade ein Spiel erst bestritten haben, beziehungsweise die Straubing Spiders und die Ravensburg Razorbacks noch überhaupt nicht aktiv waren. Von daher Saarland Hurricanes, der ehemalige Erstligist, dann aktuell mal als Tabellenführer nach dem 48-14 Sieg gegen die Wiesbaden Phantoms oben.
Hashtag nur zu Gast, Hashtag auch im zweiten Jahr. Das ist mit dem direkten Wiederaufstieg nicht so ganz gelungen, wie man sich vorgestellt hat, aber gibt es jetzt eine zweite Chance. Die GFL Süd, 2 Süd, die nur mit 8 Mannschaften spielt, hat den Grund, dass die Nürnberg Rams zurückgezogen haben und dann keiner nachrücken wollte. Deshalb gibt es dieses Jahr nur einen Absteiger. Was haben wir? Wir haben die Hurricanes, die letztes Jahr aufsteigen wollten, aber dann an Ravensburg gescheitert sind. Wir haben Ravensburg, die haben jetzt diese Woche auch vorm ersten Spiel einen Wechsel auf der Headcoach-Position. Der amerikanische Headcoach muss aus privaten Gründen zurück in die USA, der Klassiker. Da müssen wir gucken, was das taugt. Straubing, letztes Jahr so ein bisschen alle geärgert. Müssen wir mal schauen, ob sie einen Schritt nach vorne machen können. Gießen wirkte jetzt ganz schwach beim Aufsteiger in Biberach, 42-12 verloren. Biberach, Ravensburg, für diejenigen, die im Südwesten wohnen, schon mal die Termine der beiden gegeneinander aufschreiben. Da sollte ordentlich Action sein. Also wir reden hier auch dann von einem Spiel mit deutlich vierstelligen Zuschauerzahlen. Also denkt man vielleicht nicht, aber Biberach gegen Ravensburg gehört auf jeden Fall zu den Highlights in der GFL 2 Süd in diesem Jahr. Bleiben Darmstadt der Aufsteiger. Die haben ziemlich kassiert gegen Marburg im ersten Vorbereitungsspiel. Aber gut, GFL 2 Aufsteiger gegen GFL-Team ist jetzt vielleicht nicht so aussagekräftig. Und Wiesbaden, die sich die letzten Jahre eigentlich immer im Mittelfeld wiedergefunden haben, jetzt in Saarland ziemlich unter die Räder gekommen sind. Aber auch da würde ich es noch nicht überbewerten. Wie gesagt, es kann nur einer absteigen. Und dann schauen wir mal Saarland, Ravensburg, Straubing wahrscheinlich die Favoriten. Vielleicht kann der Biberach mitmischen, keine Ahnung. Aber das sind so die vier Dinge in der GFL 2. Und ja, Biberach und Straubing und Ravensburg klingt jetzt nicht so zwingend nach Großstadtfußball, aber sollte man sich trotzdem anschauen. Die haben gute Programme.
Werden wir definitiv im Blick behalten und hier besprechen beim Road to German Bowl auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sport-Podcast-Portal. Abonniert den American Football Feed, abonniert den GFL-Feed, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite, habt die wichtigsten Informationen von unserem Experten von GFL Radio und TV, von Nicolas Martin, im Podcatcher eurer Wahl. Nicolas, vielen Dank.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.